Nur eine Elster. Das Haus, in dem Fenoglio wohnte, erinnerte Orpheus an die Häuser, in denen er selbst noch vor nicht allzu langer Zeit gelebt hatte. Ein armseliges Ding, krumm und schief, mit Schimmel in den Mauern und Fenstern, durch die man nur auf andere ebenso armselige Häuser blickte. Und es regnete auch noch herein, weil Fensterscheiben in dieser Welt etwas für die Reichen waren. Armselig. Wie er es hasste, sich im dunkelsten Winkel des Hinterhofes zu verstecken, wo Spinnen in seine Samtärmel krochen und der Hühnerdreck ihm die teuren Stiefel ruinierte. Nur war Fenoglios Wirtin jeden, der auf ihrem Hof herumstand, mit der Mistforke angriff, seit Basta dort vor ihren Augen einen Spielmann getötet hatte. Aber was blieb ihm übrig? Er musste es wissen. Er musste wissen, ob Fenoglio wieder schrieb. Wenn nur dieser nichtsnutzige Glasmann zurückkam, bevor er bis zu den Knien im Schlamm steckte. Ein mageres Huhn stakste vorbei und Cerberus knurrte an seiner Seite. Hastig hielt Orpheus ihm das Maul zu. Cerberus. Natürlich hatte er sich gefreut, als er plötzlich an seiner Tür gekratzt hatte. Aber sein nächster Gedanke hatte die Freude deutlich gedämpft. Wie war der Hund hergekommen? Schrieb Fenoglio doch wieder? Hatte Staubfinger dem Alten das Buch gebracht? Es gab alles keinen Sinn, aber er musste es wissen. Wer sonst als Fenoglio konnte sich die rührende Szene ausgedacht haben, die der Eichelherr vor der Burg abgeliefert hatte? Ach, wie sie ihn alle dafür liebten. Auch wenn der Pfeifer ihn inzwischen bestimmt schon halb totgeschlagen hatte. Der Buchbinder war ein Gott geworden, als er durch dieses verdammte Burgtor geritten war. Der Eichelherr als edles Opferlamm. Wenn das nicht nach Fenoglio klang, wollte er verflucht sein. Natürlich hatte Orpheus zunächst Oss mit dem Glasmann losgeschickt, aber der hatte sich von Fenoglios Wirtin ertappen lassen. Es gab keinen dunklen Winkel, in den der grobe Klotz hineinpasste, und Eisenglanz war nicht einmal bis zu Fenoglios Treppe gekommen. Ein Huhn hatte ihn durch den Schlamm gejagt und eine Katze ihm fast den gläsernen Kopf abgebissen. Nein, man konnte wirklich nicht sagen, dass Glasmänner ideale Spione waren, aber ihre Größe war einfach zu praktisch. Für die Feen galt das natürlich auch, aber sie vergaßen den kleinsten Auftrag schon, bevor sie zum Fenster hinausgeschwirrt waren. Und Fenoglio benutzte seinen Glasmann schließlich ebenfalls zum Spionieren, auch wenn der sich kläglich ungeschickt dabei anstellte. Nein, Eisenglanz war da schon einfallsreicher. Allerdings war er im Gegensatz zu Fenoglios Glasmann nicht schwindelfrei, was den Weg über die Dächer ausschloss, und fand sich auch auf der Erde so schlecht zurecht, dass man ihn besser gleich vor Fenoglios Treppe absetzte, wenn man sicher gehen wollte, dass er sich nicht hoffnungslos verlief. Wo blieb er nur zum Teufel? Zugegeben, diese Treppe glich für einen Glasmann einer Bergbesteigung, aber dennoch. In dem Verschlag, hinter dem Orpheus stand, zeterte eine Ziege. Wahrscheinlich witterte sie den Hund, und durch sein Stiefelleder sickerte eine Flüssigkeit, deren Geruch Cerberus verdächtig gut gefiel. Er schnupperte so begehrlich in dem Schlamm herum, dass Orpheus ihn immer wieder zurückzerren musste. Da kam Eisenglanz endlich. Flink wie eine Maus sprang er von Stufe zu Stufe. Fabelhaft. Ja, für einen Glasmann war er ein zäher kleiner Bursche. Hoffentlich war das, was er herausgefunden hatte, es wert, dass die teuren Stiefel ruiniert waren. Orpheus blickte sich um und löste die Kette von Cerberus' Halsband, die er mangels Hundeleine in der Schmiedegasse hatte anfertigen lassen, und Cerberus trottete auf die Treppe zu und pflückte den protestierenden Glasmann von der letzten Stufe. Eisenglanz behauptete, dass der Hundespeichel auf seiner Glashaut Ausschlag verursachte. Aber wie sonst wollte er mit seinen starksigen Gliedern durch den Schlamm kommen? Eine alte Frau blickte aus dem Fenster, als der Hund zu Orpheus zurücktrottete. Aber zum Glück war es nicht Fenoglios Vermieterin. Nun? Cerberus ließ ihm den Glasmann in die ausgestreckten Hände fallen. Pfui Teufel, Hundespeichel war wirklich eine abscheuliche Angelegenheit.
Er schreibt nicht, keine Zeile.
Eisenglanz fuhr sich mit dem Ärmel über das feuchte Gesicht.
Ich habe es euch gesagt, Meister, er hat sich um den Verstand getrunken. Seine Finger zittern, wenn er die Feder nur ansieht.
Orpheus blickte hinauf zu Fenoglios Kammer. Es fiel Licht unter der Tür hindurch. Eisenglanz kroch immer durch den breiten Spalt darunter, flink wie ein Aal.
Bist du sicher?
Er befestigte die Kette wieder an Cerberus' Halsband.
Ganz sicher. Und das Buch hat er auch nicht. Aber er hat Besuch.
Die alte Frau kippte einen Eimer Wasser aus dem Fenster, falls es Wasser war. Cerberus schnüffelte schon wieder allzu interessiert.
Besuch? Das interessiert mich nicht. Teufel auch, ich bin sicher, dass er wieder schreibt.
Orpheus sah zu den armseligen Häusern hinauf. In jedem Fenster brannte eine Kerze. Überall in Ombra brannten sie.
Für den Eichelhäher. Er sollte verflucht sein. Sie alle sollten verflucht sein. Finolio und Mortimer, seine dumme Tochter und Staubfinger. Ja, ihn verfluchte er am allermeisten. Verraten hatte er ihn. Bestohlen, ihn, Orpheus, der ihm so viele Jahre sein Herz zu Füßen gelegt, der ihn zurück in seine Geschichte gelesen und dem Tod entrissen hatte. Wie nannten sie ihn nun? Des Eichelhäers feurigen Schatten, sein Schatten, das geschah ihm recht. Er, Orpheus, hätte ihn zu mehr als einem Schatten in dieser Geschichte gemacht, aber das war nun vorbei. Er hatte ihnen allen den Krieg erklärt. Er würde ihnen schon eine Geschichte nach seinem Geschmack schreiben, wenn er nur erst das Buch zurück hatte.